Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. Ich habe gelernt, ich muss mich eigentlich immer vorstellen, weil ja nicht alle Leute die anderen 120 Folgen gehört haben. Aber natürlich Ladies First, bei mir ist Isa. Hallo Isa.
Hi.
Und mein Name ist Dennis. Hallo, guten Tag. Isa, wie geht's dir? Ich habe gerade schon mit dir gesprochen im Vorfeld. Du hast, glaube ich, ein Problem, das viele Leute schon mal erlebt haben. Du hast kein Internet.
Ja, seit 4 Wochen muss ich hier leider in meiner Wohnung ohne WLAN hocken. Und es dauert auch noch.
Wie ist das für dich als Digital Native?
Ja, also das einzige Gute ist, dass ich unlimited Datenvolumen auf meinem Handy habe. Sonst wäre ich durchgedreht.
Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wie viel Datenvolumen du jetzt hier für dieses für das Interview, für unseren Podcast quasi opferst, weil wir müssen natürlich jetzt hier, das kostet ja auch Bandwidth, aber dann ist ja gut, dann kannst du ja trotzdem die ganze Zeit TikToks posten und was du so machst, keine Ahnung.
8 Stunden arbeiten muss ich ja auch von zu Hause.
Ah, okay, ja, das tut mir natürlich leid für dich. Ich glaube, ich lege mich mal hin. Nee, Quatsch. ja, aber ja, das ist ja irgendwie so eine never-ending story, ne? Also dieses Internet irgendwie, ich kenne so viele Leute, die immer wieder so, weiß ich nicht, Live-Ticker machen, ob der Telekom-Mann jetzt kommt oder nicht oder sowas.
Ja, das ist schon, und diese endlosen langen Schleifen, in denen man dann hängt bei den Hotlines, ist auch immer nett.
Oh ja, ich finde das immer ganz schlimm, weil ich mache die Hotlines dann gerne mal auf hier irgendwie auf Lautsprecher, leg's Handy irgendwo hin und mache dann was anderes in der Zeit. Und wenn dann jemand abnimmt, dann bin ich immer erstmal kurz verwirrt und muss mich nochmal kurz sortieren, was ich eigentlich wollte von den Leuten. Das ist geil, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde das immer so ein bisschen so, ja, was, Moment, wer sind Sie? Sie haben uns angerufen. Ach so. Ich bin immer kurz verwirrt, ey. Naja, ja. Was soll's, ey. Ich warte allerdings auch noch drauf. Uns wurde versprochen, dass wir hier irgendwann Glasfaser bekommen. Aber ich muss halt sagen, ich wohne halt auf dem Dorf und irgendwie am Ende einer Straße, so Sackgasse, irgendwie ganz hinten am Wald. Ich glaube, wir sind wirklich die Letzten, die dann da angeschlossen werden. Das Ganze verzögert sich jetzt auch schon wieder. Deswegen, ja, mein Dorfinternet ist auch immer so ein bisschen problematisch. Tatsächlich.
Ja, man kennt es ja.
Ja, es ist halt, das ist für uns alle Neuland hier, ne? Also Deutschland, Technikland Nummer 1, egal, so ist es halt. Aber auch wenn das Thema ja jetzt schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durch ist, aber es ist natürlich schon ein paar Tage her, wird teilweise aber immer noch heiß diskutiert. Ich habe da auch heiß mit diskutiert. Linkin Park. Erstmal würde mich interessieren, Isa, bist du... Oder was ist überhaupt dein Verhältnis zu Linkin Park? Ist das so eine wichtige Band für dich gewesen oder ist es?
Also, ich mag sie auf jeden Fall. Und lustigerweise war Linkin Park tatsächlich das allererste Konzert, auf dem ich je war. Und zwar 2014 in Oberhausen oder Köln, glaube ich. Aber ich bin hauptsächlich hingegangen, weil Of Mice and Men Vorband war. Aber
du warst damals schon so krass szenemäßig unterwegs, dass du nur für Vorbands hingegangen bist, ne? Nach dem Demo ging es bergab.
Nee, aber also ich meine, Linkin Park, mein Gott, wenn man sagt, Leute sind immer so, ich finde es immer toll, wenn ich so erzähle, was mein erstes Konzert war, und dann war es halt Linkin Park so, während andere, keine Ahnung, irgendwelche anderen so Teenie-Bands dann als erstes Konzert hatten. Mhm. Also das ist, also Linkin Park, ich bin ja nicht damit groß geworden wie andere, aber es ist schon auch, glaube ich, in meiner Generation eine wichtige Band gewesen.
Okay, ja. Ja, also ich glaube tatsächlich eher, also viele meiner Generation würden das schon als eine sehr wichtige Band bezeichnen. Ich war da szenemäßig damals halt so ein bisschen woanders unterwegs und fand das gar nicht so cool. So, also dieses ganze... Ja, also als New Metal, und ich zähle die jetzt einfach mal dazu, irgendwie so groß wurde... hatte ich noch so ein, zwei musikalische, ich will es nicht Verirrungen nennen so, aber ich habe keine Ahnung, ich habe hier halt damals so Korn auf ihrer ersten Tour in Köln gesehen, so, das war da in der Live Music Hall damals, da waren irgendwie, ich weiß nicht, ob es die erste Tour dann wirklich war, aber es war zum ersten Album, das weiß ich nur, da war ein Incubus Vorband. So, also auch so, wo man sich heute denkt, so, hä, wie passt das? Aber damals wusste man irgendwie von beiden Bands noch nicht so genau, was das eigentlich wird und wo die eigentlich hingehen. Und ja, und dann kam irgendwie Limp Bizkit, das fand ich dann schon zu prollig, weil ich dann irgendwie so im eher im Emo unterwegs war und so. Und Linkin Park war dann halt auch so dieses, tatsächlich war für mich dann immer, sobald einer angefangen hat zu rappen, war ich raus irgendwie. So ein bisschen. Ich habe aber tatsächlich mal irgendwann hier Chester getroffen für ein Interview.
Ach, krass.
Ja, ja, genau. Ich habe mal ganz kurz, ich glaube, das ist nie veröffentlicht worden, ich bin mir jedenfalls nicht ganz sicher, für Warner so ein, zwei, drei so Video-Interviews geführt irgendwie. Also das war halt so, der Bruder von einem Freund von uns hat bei Warner gearbeitet und dann wollten die so ein neues Interview-Online-Ding irgendwie etablieren, wo sie halt ihre Bands so interviewt haben. Und das habe ich dann halt mit so, ja, das war, der hat dann halt quasi so Leute, die er kannte, rekrutiert irgendwie, ne? Also ein anderer Kumpel von uns hat dann das irgendwie das Video gemacht, irgendwie hat das so aufgezeichnet. Ich habe dann so die Fragen gestellt. Also mich hätte man gar nicht gesehen, sondern nur so die Antworten immer und die Fragen so eingeblendet, ne? Und in dem Rahmen habe ich damals halt Chester, dann hier Green Day habe ich da interviewt und die Beatsteaks, glaube ich. Oder war Beatsteaks fürs Fuse? Das weiß ich nicht mehr. Das ist halt auch echt ewig her irgendwie, ne? Das ist so 2006, 7, 8 irgendwie gewesen. Und da habe ich halt Chester mal getroffen. Und da kann ich nur sagen, der war relativ klein.
Echt?
So. Ja, irgendwie. Also
der Grüne wirkte eher groß.
Ja, also das Problem ist, ich kann das immer ein bisschen schwierig einschätzen, weil ich bin halt fast 2 Meter. Und für mich sind halt sind halt 95% der Menschheit sind halt klein. Irgendwie so, ne? Also alles, was irgendwie, wo ich den Kopf, also wo ich nach unten gucken muss, sind für mich halt ich meine das gar nicht böse, aber ich kann es tatsächlich schwer einschätzen. Aber ich hatte das Gefühl, er sei klein, er war auf jeden Fall sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ich war sehr aufgeregt, irgendwie, weil ich damals natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung hatte und das war dann auch noch so ein Job für so ein großes Label und sowas. Im Endeffekt, wie gesagt, ist das ganze Format, glaube ich, eingestampft worden oder nie realisiert worden. Also ich habe davon nie was gesehen irgendwo online. So. Und daher, ach ja, genau, und Taking Back Sunday, glaube ich, die waren damals auch bei Warner kurz. Die habe ich auch in dem Rahmen gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, egal, darauf wollte ich jetzt gar nicht drauf rumreiten. Aber genau, ich habe Chester mal getroffen, tatsächlich. Genau. Und er war ein netter Kerl. So, das kann ich dazu sagen. Nett. Ja, voll. Also ich meine, das war eine absurde Situation, muss ich sagen. Ne? Die haben damals in Köln in einem Hotel, haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, also gefühlt ein ganzes Stockwerk gemietet und in jedem Raum, also der hatte so Pressetermine irgendwie und in jedem Raum saß halt jemand irgendwie, also von irgendeinem Magazin oder ne, dann ich halt irgendwie für Warner und statt dann halt, dass so einer nach dem anderen zu ihm in den Raum gekommen ist, um Interview zu machen, ist er halt von Raum zu Raum zu Raum gegangen, so ungefähr, ne, wo halt die Leute saßen und irgendwie sich dann die Platte schon mal anhören konnten oder was auch immer da damals Promo für gemacht wurde, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, das war halt so ein bisschen, da hatte man noch Geld anscheinend in der Musikbranche. Ja, da ist in
der Musikindustrie noch zu viel Geld.
Ja, voll. Ja, und jetzt sind Linkin Park wieder da und das wird ja schon, also ich glaube, es gibt niemanden, der nicht darüber gesprochen hat und das machen wir jetzt hier auch noch einmal ganz kurz. Wie ist denn dein Gefühl dazu? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt auch nicht so hardcore emotional involviert in der Band, ne? So.
Nee, ich bin kein Hardcore-Fan. Also okay. Ich finde Linkin Park gut, aber ich bin jetzt nicht so kein Hardcore-Fan. Aber ich muss ja sagen, die hatten ja diesen Countdown. Und das, also, da hat man schon so ein bisschen drauf gewartet, was jetzt kommt. Und dann war das ja aber so super ernüchternd, als dieser Countdown abgelaufen ist und einfach wieder von vorne gestartet ist.
Ey, das war so lame. Das war so lame. Also, das ist halt auch so. Und das ist halt, da offenbart sich auch direkt mein Problem, was ich irgendwie mit der Band irgendwie so ein bisschen jetzt habe, ist, dass die Fans der Band selbst das aufs Blut verteidigen und das voll krass und gut fanden. Und das denke ich so, ey, Leute, boah, schwierig irgendwie so, ne? Also das verstehe ich halt wirklich nicht so richtig, wie das so, ich meine, der Countdown, genau, der lief ja auf Null und dann fing er, also rückwärts auf Null und dann fing er vorwärts wieder an. Und meine Vermutung ist ja, dass die da eigentlich schon irgendwas announcen wollten und das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben oder was auch immer und deswegen dann so eine Notlösung gemacht haben, weil der Countdown jetzt halt einmal raus war. So, weißt du, was ich meine?
Ja, das würde mich auf jeden Fall nicht wundern.
Genau, das ist so, also ist natürlich ins Blaue geschossen oder so, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das müssen die doch auch super lame gefunden haben. Ich meine, wie war da das Meeting so, weißt du? Es steht dann da Mike Shinoda und sagt irgendwie, ey, ich habe eine mega Idee. Wir machen so einen Countdown, der geht bis null und dann geht er einfach in die andere Richtung weiter. Krass, oder? Und so, also das ist aus der. Und die Leute sind so, haha, ja, das ist doch voll der coole Troll-Move. So, wo ich dann so, nee, das ist einfach nur beschissen, was ist denn da für ein Troll-Move? So, und wie kann man das cool finden, verarscht zu werden? So, also, hä? So, also, sorry, fand ich super lame irgendwie. Und
es war ja mega unlucky auch, dass gleichzeitig Rock am Ring ein Announcement an den Tag haben wollten und Sum 41, also der Sänger von Sum 41. Das war nicht so gut geplant alles irgendwie.
Ja, also für Sum 41 tat es mir halt auch ein bisschen leid irgendwie, dass die dann ihr Announcement dann nochmal verschoben haben irgendwie, ne? Oder er hat sich ja dann auch nochmal ganz klar gemeldet, dass er nicht der neue Linkin Park Sänger ist, was halt auch, ich meine, klar, alle sind schon mal gerne so spekulieren, aber das war auch echt ein bisschen, naja, weiß ich nicht, wie man das hätte machen können, so machen musste.
Und, ja.
Ja, also, ja, und dann halt die große Ankündigung, ne, irgendwie Sängerin, neues Album und ich weiß nicht, wie dein erster Eindruck war, so, aber bevor irgendwelche Informationen über diese Sängerin im Netz waren, fand ich das eigentlich cool, so. Also auch wenn ich wirklich mit der Band, also die lässt mich emotional komplett kalt, so, ne, muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich keinerlei, da habe ich wirklich null emotionale Bindung zu, so was das angeht, was sie machen, aber ich fand das eigentlich cool, so wie sie es, also für wen sie sich da entschieden haben, im Sinne von so, das ist nah genug dran, aber doch weit genug weg, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich fand eigentlich, dass sie, die hatten ja dann auch so einen Live-Auftritt und dass sie irgendwie von der Stimme her auf jeden Fall in die Band reingepasst hat. Also so rein von dem her war es auf jeden Fall, denke ich, eine gute Entscheidung.
Ja, ich glaube auch, sie kann die alten Songs kann sie gut singen, so, glaube ich. Ja. Aber halt bringt trotzdem so eine eigene Farbe mit rein, von daher sehe ich das auch als eine gute Wahl, gut gewählt. Kann man auf jeden Fall machen, so definitiv. Aber dann ging ja der ganze Shitstorm los. wie hast du das wahrgenommen?
Also ich fand's krass. Also ich glaube, dass man einen Neustart einer Band nicht so sehr hätte verkacken können wie dieser Neustart. Also ich fand's schon krass, was die Leute auf einmal da, ich habe das auf Twitter das erste Mal gesehen, da mit irgendwie, ja, die ist in Scientology und die hat da den einen, der da vor Gericht stand, verteidigt und so.
Ja.
Genau, ja. Und also als ich den ersten Twitter-Thread gesehen habe, dachte ich noch so, okay, stimmt das denn auch überhaupt alles? Weil auf Twitter ja gerne auch mal Falschinformationen rumgehen.
Was?
aber dann ist es ja dann doch aufgearbeitet also, worden.
Ich fand halt, es ist eine sehr toxische Diskussion irgendwie entstanden, die halt auch in sehr unterschiedliche Richtungen geschossen ist und ist natürlich eine Band, zu der irgendwie jeder alles zu sagen hat, was er irgendwie zu sagen hat, so ungefähr, und es auch tut, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Und ich weiß auch nicht, inwieweit so die Kritik an ihr, wie harsch die sein muss, so. Aber ich finde es auch krass, wie komplett kritiklos manche Leute damit umgehen. Und ich kann es ja verstehen, wenn du so richtig Fanboy oder Fangirl von dieser Band bist, dass du die halt wiederhaben willst, wenn die, gerade wenn die so emotional super viel bedeutet oder sowas und ja, ne, so man fiebert voll drauf hin und hat jetzt Jahre gewartet, dass da irgendwas passiert oder irgendwas kommt und so, du hast dann vielleicht auch die Chance, die das erste Mal überhaupt zu erleben oder was auch immer, so, I get it, so, ne, das aber dann so sich das selber, also das ist schon fast, wie sagt man hier, delusional irgendwie, so, ja, sich das so zusammenzuspinnen. So, also ich lese dann so Sachen so, ja, aber der Text vom neuen Song könnte doch eine Abrechnung mit so, und ich denke so, hä? Also entweder äußerst du dich klar oder nicht, aber du lässt doch nicht irgendwie so, also das ist doch Wunschdenken irgendwie, ne? So sich das so selber zusammenzubiegen und sich so selber so eine Narrative zu erspinnen, dass man das jetzt irgendwie cool hören kann und das überhaupt gar kein Problem ist oder mit so komischen an den Haaren, ich will nicht sagen an den Haaren herbeigezogen, aber so selbst zusammengesponnenen Argumenten diese Band zu verteidigen, fand ich schon eher schwierig, muss ich sagen. Keine Ahnung.
Ja. Ich weiß halt auch nicht, wenn man, also Scientology ist ja so eine Sache, aber man muss ja auch irgendwie die Leute, man muss sich ja selber als Band auch irgendwie in so einem Umfeld bewegen, um solche Leute überhaupt zu kennen.
Mhm.
Sagen. Also ich kenne niemanden, der in Scientology ist oder in irgendeiner anderen Sekte ist.
Also ich meine, gut, sie ist halt auch Musikerin. Ich denke mal, die kennt sich auch von anderen Gegebenheiten. Also die kennt sich, glaube ich, nicht nur jetzt irgendwie, weil sie sich sonntags in der Kirche getroffen haben. So, ne?
Nein, nicht nur, aber also ich meine, man hat ja trotzdem so, ich glaube, das eigene Umfeld reflektiert schon oft auch, wie man selber ist.
Ja, ich finde halt, dass also entweder, es gibt so zwei Dinge, entweder wird dir so überkritisch gegenübergestanden, so, wo dann halt auch irgendwie jedes Wort umgedreht wird und unter jedem Stein geguckt wird und gleichzeitig halt irgendwie, jetzt hat noch irgendwie die Mutter von Chester was gesagt, jetzt hat noch der oder die was gesagt, so.
Ja.
Das ist halt auch so einfach anstrengend, also jeder hat halt was zu sagen irgendwie da gerade, das finde ich auch irgendwie, ja, so ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite, wie gesagt, die Fans, die das halt komplett ausblenden. So. Und das finde ich halt auch nicht richtig. So, ne? Also, ja, und dann gab es halt noch dieses Statement von ihr. Das ist auch schwierig, weil das halt diese Scientology-Sache wird halt gar nicht angesprochen. Und da merkst du halt auch natürlich so einen Unterschied von USA zu Deutschland, weil in den USA ist das ja als Kirche anerkannt tatsächlich, ne? So. Und dann gibt es halt Leute, die so dann auch natürlich so, ja, was spielt denn ihre Religion für eine Rolle? Und hierzulande, das ist halt keine Religion, das ist eine Sekte, das ist ein himmelsweiter Unterschied, so, ne?
Ja, und,
ja, also ich finde es auch schwierig so. Ich werde das auch erstmal, also ich werde das Thema erstmal nicht so wirklich anpacken, muss ich sagen. Ich, nur gerade irgendwie dieses Scientology-Ding finde ich halt extrem schwierig. Tatsächlich habe ich mich ja über Threads auch so ein bisschen darüber ausgelassen und tatsächlich dann habe ich mit einem User von Thread sogar noch telefoniert danach, wo der, also wir waren dann so, ja, ey, wir waren dann so in der Diskussion und irgendwann war so der Punkt so, ey, wenn wir das hier weiterführen, führt das zu gar nichts irgendwie, weil, ne, und das war halt genauso auch, muss ich auch mal sagen, wie man das erwartet, ne, am Telefon war das halt so voll die konstruktive und gute Unterhaltung und am Ende haben wir gemerkt, dass wir in vielen Punkten übereinstimmen, nur in so manchen Details halt irgendwie nicht, wie man damit umgeht und konnten aber jeder den Standpunkt des anderen akzeptieren, während bei Threads irgendwie das dann halt eher so, ja, so ein richtiger Twitter-Beef war, weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, ja, aber dies, aber das, so, ne, und dann hat man halt einfach nochmal gemerkt, was, also wie toxisch diese Diskussion einfach auch ist, so, ne, von allen Seiten und ich muss mich da auch nicht, also ich nehme mich da auch nicht aus, so, ne, ich bin dann manchmal auch in meiner Meinung dann, glaube ich, sehr extrem und ja, keine Ahnung, so ist es halt. Ey, aber ja, also ich fand es halt so ein bisschen schade, wie das da jetzt bei Linkin Park läuft, weil ich die Songs eigentlich echt ganz gut fand jetzt so, also gerade den ersten so, ne? Ich fand das
ja,
eigentlich voll ein guter Song.
Das hat auf jeden Fall Potenzial.
Ja, finde ich auch. Naja, ich würde sagen, wir beenden das Thema erstmal hier, weil, ja, es ist halt einfach auch so ein weites Feld und das muss man jetzt mal irgendwie noch gucken. ich glaube ja nicht mehr, dass noch irgendein Statement zu Scientology kommt, was ich schade fände, auch wenn alle sagen so, ja, aber sie kann doch nichts dafür, sie ist da reingeboren und wenn man das macht, dann muss man, das sind so viele Konsequenzen, so ja, ja, genau. So, aber das erwarte ich von jemandem, der in der weltgrößten Rockband irgendwie unserer Zeit spielt und Einfluss auf Millionen von Menschen hat. So erwarte ich so ein Statement trotzdem irgendwie, ne? So, egal, ja, wie man sie da in Schutz nehmen will, irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch was zum Thema Linkin Park zu sagen? Freust du dich aufs Album?
Eigentlich nicht. Ich höre mal rein und schau, wie es ist. Die sind ja jetzt auch noch, spielen noch ein paar Konzerte mit Ben Owens und Token auch.
Aber in den USA, oder? Nicht hier.
Nicht hier. Nicht in Deutschland.
Genau. Naja. Ja, von daher, genau, lass uns das mal abhaken und zum Interview kommen, denn ich habe ein Interview gemacht. Im aktuellen Heft könnt ihr da auch einen Ausschnitt aus lesen mit Duflame. Sagt ihr das irgendwas?
Nee, das sagt mir tatsächlich nicht.
Ja, sagte mir tatsächlich vorher auch nichts, aber fand ich total interessant und spannend. Das ist nämlich so ein Typ, also eigentlich nur einer, aus der aus so einem Vorort von Toronto war das, glaube ich. Macht so Hardcore und ja, ist das Ganze ist eher so ein Kollektiv, irgendwie, was er sich da um sich rum aufgebaut hat. Und mit dem habe ich halt viel über die Szene in Toronto und Brompton, also diesem Vorort, wo er herkommt, irgendwie gesprochen. Und das war ein sehr, sehr nettes Interview. Das war ursprünglich gar nicht für den Podcast gedacht. Deswegen, falls das gleich irgendwie vielleicht nicht ganz so klingt wie sonst immer, entschuldigt das bitte, weil das eigentlich nur dafür gedacht war, dass ich das abtippe und ins Heft packe. Aber ich fand es eigentlich ganz cool und deswegen hören wir da einfach mal rein, okay?
Thank you for having me on.
Of course, it's a pleasure. What's the time over there?
It's 11 a.m.
It's 5 p.m.
Oh, wow. Yeah, quite the time difference. But no worries at all. Luckily, it wasn't too drastic or anything. I know sometimes my dad will get on the phone with people in Asia or whatever. It'll be like the middle of the night and stuff.
Yeah, funny you mentioned your dad because my first question was, I was listening to bands and I was wondering what your musical background is. Like, on what music did you grow up? And I can imagine that your parents or your family had a part in this. So, yeah.
Yeah, absolutely. I mean, it's kind of funny. I feel like I got a really good influence from both my mom and my father. In like very like, you know, different kind of genres and stuff. My dad was always like super into like dance music and house and stuff and like always blasting like Buddha Bar in the car and just like we're just like clubbing in the car and was always awesome. But he was also a big mixtape guy and he was a big like big 80s head, big golden era guy and like, you know, also like he just loved he was in like Miami and stuff, always in the 90s and stuff. And he was always just like kind of clubbing. And so he had a good mix, I got to say, just like rap and house. And yeah, that was always, you know, just like car rides with my dad and stuff. And just like, oh, I made this mixtape like during work or whatever. Like I did this week or whatever. And so I got to say that was a good contribution to kind of the range I got to listen to, thankfully. And then my mom was just, she was a punk, like when she was a kid. So that was just awesome. And I think that's kind of self-explanatory of my music now. But yeah, like she just was like, this is what's up. She was like, oh yeah, you should dye your hair. And I was like, okay, yeah.
That's cool.
Yeah, no, she was awesome. She's great. She's still great and very supportive and very, I don't know. She put me onto a lot of stuff, you know, very like giving in that sense. So I'm very thankful for both of them in you know, many ways.
So you just said that your mom was a punk, but what was your like first connection to the to hardcore and what made you like feel at home in this kind of music?
Right. Well, I mean, like growing up also my best friend, his mom was a punk as well. So it was really nice. I met him when I was like 3. We just lived in the same neighborhood and would just play at the same park and, you know, just became inseparable. And, he's got some mentions on the record and stuff too. And just like, you know, stories through song and all that. But yeah, his mom had a great deal as well. His dad was a roadie for the Ramones.
Oh,
and
awesome.
Was just like super in it. And then some too, I'm sure other bands, but it was one that I remember always stick with me. And just like he would tour with bands and just like hang out and do his thing. And it was really cool, really like tattoos, and I looked up to this guy a lot. And his mom was like kind of the same. She was a bit older than my parents. Like she was around like in Toronto in the 70s and stuff, going to shows. And so she would just always have like original like t-shirts from like the Cramps, from like Sex Pistols shows. It was another, she'd see the Clash out here like twice, and have like the actual merch from it, have like the LPs and everything. And I was just like, that's so crazy, because you know, as a kid I'd see the stuff on the internet and you know, whatever. But then I actually meeting like somebody was so like, and she was still like about it, was so so cool. And I was just like, wow, there's really like this feels like super like personal, and like I have like, there's like this person cares so much about this music, and they're also like, yeah, come have some cookies, you know. And so it was just like, I don't know, growing up and just like skateboarding with my friend and then going to his place and listening to records and like hearing stories about like the 70s and Toronto punk culture. And like that was just like fucking, even if I hated music, I think I still would have liked that, you know what I mean? So thankfully I fucking love it. And yeah, that's just like carried my passion, honestly. Yeah,
that's cool. Yeah, so I know that like if someone says hardcore, you immediately think New York or the like San Francisco East Bay Bay Area and everything. So I don't know much about the actual scene in Toronto or Canada. Sure, there are some big names like, I don't know, Comeback Kid or something. They're big hardcore bands, but I don't really know much about the actual scene. Like, is there a big scene around Toronto still?
Yeah, no, I mean, it's interesting since COVID and everything, like mm-hmm. there's been a big shift, like most definitely. And when you bring up bands like Comeback Kid or like No Warning, like Toronto and stuff, like you're talking like, yeah, like these are like kind of like the biggest bands around, but they're also kind of like older now and stuff, and like doing their own thing, maybe like touring more and like different spaces, and just like you know, a bit more out there, and you know, kind of a different generation, still praised and still like, holy shit, like when we have like a big like local festival, like one of them will headline or something, and it's like fucking right, like No Warning's fucking, you know, or whoever, fucked up, right? Like they're awesome. But as far as local scene and stuff, like since COVID, there was like in like 2020 and stuff, there's great huge Toronto thing going on. Friction is a great band to mention, and like hardcore was like just like really on the come up. Just like skateboarding in like the city, those things are so huge and they meshed so well together. And yeah, there was a really big influx in Toronto, just like hardcore bands, local hardcore bands, and like a lot of kids just starting new projects and like getting passionate, which was really exciting and really, really kind of like shaped the way for like Duflame and like Dear God and like some of my friends and such projects. And this is kind of where like Brampton comes into play. It's a suburb of Toronto, and it's now kind of like, because Toronto, like that back then, that was kind of COVID, things were going great, and then COVID happened and things kind of shut down. And post that, a lot of kids in like the suburbs started making projects outside of Toronto. A lot of like the bands in Toronto kind of started doing, you know, other projects, maybe kind of like giving up, you know. I know some people went into production, just, you know, kind of like life kind of went on. And so now there's this like crazy scene from Brampton that's kind of taken over, and it's only about like a 30 minute drive from Toronto and stuff. So now it's like the Toronto scene as well, but it's pretty crazy. And like, think like people are definitely making moves out of Brampton and stuff. And like, just like that seems to be where all the biggest shows are coming out of in Toronto. And when people are booking like big hardcore shows, like there's a couple Brampton bands on the bills for sure. Yeah. It's been going pretty well. So yeah, that's kind of what's been going on in Toronto lately. Okay. Waiting for a couple names to blow up in the next couple of years.
But that must be awesome to be in a scene that is just like blooming or waiting to get out and growing, and with so many bands. Is that something that you feel influenced you as well on your work, on your new album and stuff like that?
Most definitely, yeah. I think a lot of my record is about the community we have, and about like just like the meaning of, you know, having people who just believe in like the passion and want to do it for the culture. And I think that reflects so much and, you know, talks about my scene and like Brampton and like that community in that, and tries to get that point across. So most definitely, yeah. These scenes really help make the music happen.
Yeah, yeah, yeah. I think every band or musician in this genre comes from a very very influential. Well, you have to be at the right time at the right places, with what I'm trying to say. I think you,
absolutely,
circumstances and everyone around influencing you. It's hard to do it on your own, and that's what hardcore basically always meant to me, to do it absolutely with friends. Right?
Yeah, exactly. You see somebody fall down, you pick them up, or somebody else's friend will, right? Like it's so community oriented, and without one another, there's really not much.
Yeah, that's really cool. So I read something that you like initiated like Off Leash as a collective label. What exactly is it? Like, is it a record label, or is it, what is it?
That's the big question. I never never say I have a straight answer for what it is, but in long story short, I'll call it a collective for sure. It's we actually just wrapped up 2 days ago. We did a 2 week straight sessions featuring 13 bands all on Off Leash. It's going to be a big mixtape, Do Flames on it. We got a lot of the Brampton bands on it. Like, it's just like a huge, mixtape of all our community. But then at the same time, we're also making like skateboarding videos as well. And we have like certain people who are like, oh, he skates on Off Leash, and kind of stuff like that. As well as like, we'll throw shows and be like, it's an Off Leash presented show. So we've kind of got our hands in every pod. It's really just I gotta say, yeah, like a collective, a community, and a place for, you know, people to like share their art and to collaborate on their art as well. And a lot of the Brampton scene and a lot of the hardcore scene, because we're all so tight knit and stuff, we kind of just identify under like, oh yeah, we're in like the Off Leash crew, or like, yeah, we're part of Off Leash, or I'm an Off Leash band and stuff. Not necessarily meaning any paperwork or anything, but just as kind of like, yeah, like we just kind of came up together, and like I like to make shirts and designs and stuff, and I like to make edits of my friends and the shows, and like I just think I personally just started it because I thought everybody was so cool, and I was like, nobody else is filming this, and nobody else is like taking photos. And yeah, from then on, it was just like, people were like, yeah, I want to be an Off Leash, you know, let's do a show, let's make another video or whatever.
That's so cool, actually, because I mean, I was born in the 70s, so I grew up in the 90s, and punk, hardcore, and skateboarding was always like, it always belonged together for me. And at some point, it all was breaking apart. Like skateboarding was more hip hop oriented, which is cool, but still, to me, it was kind of being punk and hardcore. And at some point, it kind of disappeared from my hardcore or whatever. I remember like friends of mine doing on VHS tapes, like putting their music over some other skateboard videos and cutting them themselves together to something new and stuff like that. And that's something that. So what you are describing reminds me a lot of that, and I think it's so cool to hear that this kind of subculture is still around somehow.
absolutely. As mentioned earlier, it's like you said, like this community is like keeping it going, and the love for the music, and you know, the love to just get out there on your skateboard and you know, be out with your friends is, it's really nice to see, you know?
Yeah, that's really cool, because also I think it's really refreshing to see younger people or younger faces in hardcore, like, yeah, living the same or going through the same things as I did when I was younger. And so many, I don't mean it in a bad way, but so many of the legends, the old hardcore bands, they're old dudes. They're even older than I am. So it's kind of weird, you know. I mean, they go by names like Youth of Today, and I think, yeah, you're almost 60, so.
Yeah, cool. Yeah.
I mean, yeah, they're legends, but still, you know.
Yeah, watching the Hate Six, watching the Hate Six captures, and they're just like kind of rocking like old men. It's pretty funny.
Yeah. I remember seeing Gorilla Biscuits like a couple of years ago, and it was super cool, but it was kind of like, we were joking when we left the show. We were like, oh yeah, that's the hardcore dads, you know?
Yeah, absolutely.
I mean, they're cool, but yeah.
People, yeah, it is funny seeing them up there. People, yeah, they'll throw down. They'll go, I saw Bulldoze in Brampton last year. And yeah, like dads, but somebody threw a steel like bar stool in the pit, and it like ripped a girl's face open, and it was pretty she was fine, she was having a cigarette after and blowing smoke the hole, it was pretty nuts that I was like, damn, in my suburb too, like people are like fucking slamming. respect.
That's awesome. That's,
yeah,
that's really cool. So one thing that I always that comes to mind is like all those old hardcore bands or older hardcore bands, they're like bands, they're like three or four people. But when I look on this younger project, also like your project, it's basically, I mean, yeah, there are musicians and there's a producer, but it's often that there's only one or two guys or doing this. So do you feel that this gives you like more freedom to do whatever you want, or do you miss sometimes like having like other band members and being a like full band?
It's like, I really like being independent. I don't think I'd ever like, for Duflame at least, for like the specific project, like make it a kind of like two or three kind of collaborative thing. Mm-hmm. Just because I do like the full, like I'm a very visual guy, and I have a very like specific kind of like look and just certain like way of doing things that I try to achieve. And I'm just like, sometimes I find that like just like it makes so much of the Duflame image and stuff that I'm like, this is perfect for what it is. And I think I kind of like make up for a lot of that and just being like, oh, we have so much of like the community like coming out in the videos. And like I always like put like, you know, and it's funny because, and even talking to other people, they're like, yeah, it's really funny because you get so much about, you know, like the FCHC community, whatever, but you're just one guy. And I'm like, it is kind of a juxtaposition. But I will say, that like my band is so like, we're all such close friends and we all play in each other's bands as well. Kind of doing the same thing. I play in my bassist band. He's just one guy. And, my guitarist, like he's got his own new metal project and stuff. And, and he's also my producer as well. And I did the old record with my bass player as well. So it's like, we all know the songs. We're all so like, we all, from Brampton, we've known each other for so long and stuff. It's like, it feels like we're a band in a way. Mm-hmm. And they're just like, okay, what we doing this week? Like, which ones we playing? And I just kind of get to call the shots in that way. There's even that practice and stuff like that. Like, they'll be like, don't do that. That's lame. Let's put an interlude. Let's take a little break here. Let the crowd break up or something for this part in the set or whatever. I'm like, you're right, man. You're right. So it still very much feels like a band. Just, thankfully, I get to do my own visual stuff. I get to call the shots in that way. But it's the best. And like, I got to shout out my band. They're so awesome. Like, they're some of my best friends. And Jesse, my guitar player, he produced the whole Off Leash mixtape I was just talking about and stuff. Mm-hmm. And Rob does his thing as well. And great. Awesome. Yeah.
It's cool. I, like, you just said the mixtape. Mixtapes are something that I always associated with the hip hop or rap scene, not so much with the hardcore scene. So I figured there's some influences as well, right?
Oh, absolutely, yeah. Mm-hmm. Yeah, I mean, like, we definitely, there's definitely some hip hop stuff too on there as well, right? And we've having so many bands on the project, we were like, make what you feel like making, you know, be you, be your best version of like what you think is off leash and stuff. And I just want people to have that approach. So looking back on like, you know, some mixtapes and stuff, like there's definitely a couple I don't know, just like compilations and stuff that were like, oh, this would be really cool. Or like people always compare off leash and like Odd Future as well. And I was really, it's like a similar kind of like collective, and you guys are doing like clothes and stuff. And so, I think like the idea of like a mixtape has always like really thrilled us. And, I like seeing like people, like seeing in the past, people like just collaborating and like seeing your favorite artists together has always been like such a, like a real, gets my chest pumping. Like, I'm like, wow, that's so cool. Like Cypress Hill collaborated with Sonic Youth on like this track. Like, what? Like, that's nuts. And so like, if I was like, if I could ever give that to people, like make their bands go, like that would just be like so crazy. And so, I think that was like really like the drive to do it, you know, just like, yeah, let's get like people's favorite bands together and make some cool shit. So.
That just sounds totally awesome. What you build in your community and, how the scene in your suburb is thriving. That's just, that's so cool to hear, because, I mean, you have gentrification everywhere. I don't know what's like in Toronto, but in Germany, like where I, come from, the Cologne area, so many clubs are gone. So many places are gone. The whole scene is like scattered. There are no rehearsal rooms anymore. It's really, really hard. So, it sounds like you guys have a good thing going on there.
That's interesting. Yeah, we definitely have a good DIY, but I agree with, we have some similar problems as well, for sure. It's interesting you say the rehearsal spaces too, because yeah, that's something I was dealing with right before the call. I'm like, man, everywhere's fucking extinct, or they've charged double now. It's nuts. But yeah, it's interesting. I love this city. I was born in Toronto. I lived in Brampton a long time too, but like kind of pretty much half and half, and just kind of got to see it evolve over the years. And yeah, it's really boring now, I must say. Like there's some beautiful spots. Like I love to go. I like to hang out with my friends. I'm like, oh, I know we can take cool photos here. I know we can just have a good day here, just hang. But like even yesterday, I was out with my girlfriend and I wanted to show her something from when I was a kid. And it was like, oh, we're condos now. And I was like, ah, damn, that's okay, true. Next spot. So it's got its moments. But in terms of music, there's people are doing the most to like, you know, get their generators out, find barns they can throw shows in. In Brampton, we have a garage that we've emptied out, and we put like skids, like the milk skids or what, you know, like grocery skids. And we made like a stage out of in high school. And we've like painted it all, and it's like we call it Brampton style. It's like a venue. It's like a little, it's someone's garage, but it's just like a little DIY punk venue. So we've been doing shows out of there and stuff, and you know, just trying to do what we can, at least, you know, when the venues are kind of slow.
Yeah, that's cool. That's really cool that you guys do that, because it's getting harder and harder. It's like only the big venues can survive, and I miss all the like small youth clubs and everything that I grew up in, that where I saw my first shows, you know. They're pretty much all gone, like the venue where I remember like going there for shows for like 15-20 years. I saw my favorite bands there, and it's just gone, and it's really, really sad.
And what's it replaced with, like a coffee shop or something, right? Like
Condos.
Yeah, condos, parking lot.
Yeah, awesome. That's so cool. Wow. Yeah. Hey, thank you very much for your time.
Absolutely.
I love the record, by the way. I didn't say it. I meant to say that.
No. I appreciate it. Thank you so much.
Such a cool record.
Any chance you'll be out when we're in? I know we have. We're trying to get out to Germany and stuff. But we have some UK, some Europe dates. If you're around, we'd love to have you come through.
Maybe I'll check out the dates. Yeah, maybe absolutely. Something is close by.
yeah. We'll make sure.
You awesome. Get in. Then I wish you all of luck and success with the Record and on tour. Obviously.
Thank you so much.
So, das war das Interview mit Lou Flame. Das konntet ihr auch schon im aktuellen Heft lesen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Interviews oder so, dann schaut doch mal hier den Feed von dem Podcast, wo jede Menge Interviews sind. Oder einfach ins aktuelle Heft oder auf unsere Sadie-Seite oder auf die Ox-Seite. Da sind 1000 Millionen Interviews, die ihr alle lesen müsst. Die frage ich beim nächsten Mal ab. Das ist alles prüfungsrelevant. Isa, was meinst du? Hast du Internet?
Nächste Woche noch nicht. Erst in zwei Wochen wieder.
Okay, dann warten wir vielleicht. Ja, dann warten wir vielleicht so lange, bis wir die neue Folge aufnehmen, damit das auch hier reibungslos läuft. Und ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg und viel gutes Internet, dass du auch wieder fleißig bei TikTok posten kannst.
Ja, das.
Weiß ich nicht, Bücherhall oder was auch immer. Ja. Nee, ey, das hat mir wieder sehr viel Freude gemacht und ich würde sagen, wir sprechen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne?
Ja.
Mach's gut, bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.